Fragt man deutsche Führungskräfte, warum es in ihren Unternehmen mit der digitalen Transformation nicht so richtig vorangeht, dann antworten diese mehrheitlich, das liegt an der Kultur und dem mangelnden digitalen Know-how in den Unternehmen. Das ist das, finde ich zumindest, erstaunliche Ergebnis einer Studie, die Kapaner und Schott, einer Projektmanagementberatung aus Frankfurt, in Auftrag gegeben haben. Was das für Auswirkungen für uns und unsere Digitalisierungsprojekte hat, welche Impulse wir an dieser Stelle aus dieser Studie mitnehmen können, darüber rede ich in dieser Episode von Das Digitale Sofa mit Sven Kreimendahl. Sven ist Direktor bei Kapaner und Schott und er ist auch maßgeblich verantwortlich für diese Studie. Also, spannendes Thema, hört rein, viel Spaß mit der aktuellen Episode.
Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robertspaceship.com.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Impulse. Heute mit Sven Kreimendahl, Direktor bei Kapaner und Schott in Frankfurt. Hallo Sven, wie geht's dir?
Ah, danke. Hallo Oliver, mir geht's gut.
Das ist schön. Sven, wir sprechen heute über eine Studie, die ihr gemacht habt. Würde ich sagen, fang doch mal einfach an, erzähl mal ein bisschen was zu dir selber und was du bisher so gemacht hast, was du auch bei Kapaner und Schott so machst und was Kapaner und Schott überhaupt so macht und warum ihr so einen Studienauftrag gebt. Und danach stellst du uns dann einfach mal eure Studie vor und wir diskutieren ein bisschen drüber.
Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Maschinenbausektor, habe Maschinenbau studiert und bin ehrlich gesagt in die Beratung reingerutscht, damals noch ISO 9000 Qualitätsmanagement und darüber in die IT dann reingegangen und hatte mehrere Stationen auch im Ausland dann, wo ich große Transformationsprojekte schon damals gemacht habe und bin dann jetzt seit 15 Jahren gut bei Kapaner und Schott gelandet. Das ist eine internationale Management-Technologieberatung, die Zukunft der Kunden gestaltet. Und was heißt das? Also was mache ich da? Wir gestalten also die Zukunft beim Kunden, dass wir technologisch, organisatorisch und auch unternehmerische Transformationsvorhaben begleiten an der Stelle. Und ich mache es aus der IT raus. Also ich komme nicht von der Business-Seite zum Kunden, sondern ich komme halt mehr von der IT-Seite und versuche, das Business aus der IT-Seite zu erreichen.
Ja, vielleicht müsst ihr dazu auch sagen, ihr seid relativ großer Laden. Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Ah, wir sind über 400 Mitarbeiter in Europa und den USA und sind jetzt auch schon seit über 25 Jahren am Markt und das Ganze auch mit viel Leidenschaft, muss man sagen.
Und so von Kunden, das ist ja so, ich weiß zum Beispiel, ich glaube Lufthansa und sowas, ne? In welchem Segment seid ihr da unterwegs?
Ja, wir sind relativ branchenübergreifend. Wir sagen immer, dass wir fast alle DAX-Unternehmen zählen zu unseren Kunden und sehr viele große mittelständische Unternehmen.
Tja, sehr schön. Genau, und ich habe von eurer Studie, habe ich im Harvard Business Manager gelesen und habe da gesagt, wow, das klingt spannend. Da muss ich mal nachhaken. Ja, es geht um die Digitalisierung bei Unternehmen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kamt ihr auf die Idee? Macht ihr öfter so Studien? Um was geht speziell in dieser Studie jetzt?
Ja, also die Idee ist eigentlich dadurch gekommen, dass wir mit dem Lehrstuhl für strategisches IT-Management an der Universität Duisburg-Essen mit dem Professor Ahlemann schon seit vielen Jahren in Kontakt sind und wir haben da eine langjährige Partnerschaft. Wir machen da viele Vorlesungen, Übungen etc., Masterarbeiten bzw. Seminararbeiten. Und bei einer Semesterplanung sind wir auf den Sinn gekommen, haben gedacht, Mensch, digitale Transformation, wie läuft das in anderen Ländern, wie läuft das in Deutschland? Wo stehen wir da überhaupt? Ja, also da ist das nicht, wir haben da keine Studie in der Richtung gefunden, dass man so wirklich mal guckt, wo sind wir denn eigentlich? Wie ist der Status hier in Deutschland? Wie ist der Status im deutschsprachigen Raum? Und dann ist so langsam die Idee gereift und haben dann so 2018, 2019, so über einen längeren Zeitraum haben wir wirklich die Fragen dann gemeinsam entwickelt und das auch mehrfach verprobt. weil bei solchen Studien, ich finde es immer sehr interessant, man verbeißt sich manchmal in bestimmte Fragestellungen, aber wenn man das Ergebnis dann sieht, dann denkt man, oh, eigentlich war das gar nicht, was ich erreichen wollte. Und so haben wir das halt sehr mehrfach verprobt, damit auch ein anständiges Ergebnis oder ein gutes Ergebnis rauskommt. Und dann haben wir den Befragungszeitraum dann von Oktober bis Dezember 2019 gehabt, also im Q4, noch weit vor der Corona-Krise hier zumindest in Deutschland. Und ich denke, da ist was ganz Interessantes rausgekommen.
Dann teilt das doch mal mit uns.
Ja. ich wollte den Spannungsbogen ein bisschen hochhalten.
Ja.
Nein, also es ist auf jeden Fall so, dass wir über 180 Führungskräfte überwiegend aus der IT befragt haben. Und sind so ein paar interessante Sachen rausgekommen, dass die digitale Transformation hier in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum zwar ein strategisches Thema ist und dass man auch sehr zuversichtlich ist oder eine extrem positive Selbsteinschätzung hat, wenn ich das mal so sagen darf, aber doch sehr viel Know-how in den Unternehmen noch fehlt, ja, und die Unternehmenskultur immer noch so ein Hemmnis ist an der Stelle. Und eins der Schlüsselerlebnisse, die wir hatten, das stand auch im Harvard Business Manager drin, der Kunde ist immer noch kein König. Also man bindet in die ganzen Digitalisierungsvorhaben zu wenig den Kunden ein.
Das ist ja eigentlich, interessant, ne? Weil wenn man sich anguckt, wo heute so die ganzen Trends hingehen, auch speziell ins Thema Agilität, da ist der Kunde ja elementarer Bestandteil von IT-Projekten, ne? Und auch Produktentwicklung. Ne?
Ja.
Wie geht das einher? Also was habt ihr da Ideen zu schon?
Ja, also ist natürlich, wie ich gesagt habe, gesunder Optimismus ist bei den Unternehmen dabei, dass sie das Richtige machen, aber es ist auch, ich würde mal sagen, ein bisschen ein deutsches Problem. Deutschland steht halt sehr stark für Qualität und wir wollen alles richtig natürlich irgendwo machen. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist so ein bisschen in der DNA drin. Und dieses Fehler machen, ja, und nochmal wieder von vorne anfangen und ausprobieren, das machen wir schon, ja, sag ich mal, oder das machen viele Unternehmen, aber mehr im Labor, sage ich immer. Ja, es wird viel so im Labor entwickelt, wird viel gemacht und wenn dann irgendwie die Serienreife da ist, dann wirft man das auf den Markt und dann hat der Kunde, vielleicht hat er sich schon weiterentwickelt an der Stelle und will gar nicht, hat schon inzwischen ganz andere Anforderungen an Qualität und auch, sag ich mal, an überhaupt an Schnelligkeit, also an die Geschwindigkeit, wie so ein Produkt auf den Markt kommt. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was viele Unternehmen sehr stark lernen müssen, dass der Kunde in den Mittelpunkt gestellt werden muss und wirklich agil und, wie man sagt so schön, kundenzentriert Entwicklung vorangetrieben werden müssen. Weil wenn ich das im Labor mache oder erst ein, ich sag mal, wie früher so Lastenheft-Pflichtenheft mache und dann im Labor das zusammenbaue und dann an den Markt gehe, dann hat sich die Welt schon heutzutage schon viel weiter gedreht und eigentlich ist man am Markt dann schon vorbei. Und ich denke, dass es wirklich so ist, dass man halt viel mehr Fehler machen muss und viel mehr an den Kunden rangehen muss, dass man wirklich sagt, hier, ich habe hier was Neues entwickelt, wäre das vielleicht interessant? Und wenn er sagt, nein, dann lasse ich es dann auch, dann mache ich was anderes dann, ja, oder ich muss was Neues machen. Aber ich kriege ja irgendwo ein Feedback vom Kunden. Und ich glaube, diese Kundeninteraktion, die ist noch gar nicht so richtig da.
Habt ihr das konkret auch die Führungskräfte gefragt, also wie die mit Kundenfeedback umgehen?
Also konkret sage ich mal, wie mit Kundenfeedback umgegangen wird, haben wir nicht gefragt, weil genau dieser Punkt, sage ich mal, dass die Kunden zu wenig eingebunden werden, war ja so ein bisschen die Überraschung der Studie. Hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir auch danach hätten wir weitergebohrt an der Stelle. Ja? Ja, ja. Dann hätten wir weiter nachgefragt. Also wenn man so ein bisschen auf, sage ich mal, auf das Know-how vielleicht geht an der Stelle, ja, wo kommt das Know-how her, dann ist das bei den Firmen halt so, dass sie sagen, ungefähr ein Drittel möchte gerne selbst ihre Leute entwickeln, ein Drittel soll eingekauft werden und dann versucht man auch mit Kooperationen da irgendwo ranzugehen. Also man versucht schon irgendwie das Know-how dafür irgendwie zu bekommen. Ja, ich glaube aber, das ist noch irgendwo, ist es wirklich an der Stelle zu wenig, dass man wirklich an den Kunden dann wirklich rausgeht an der Stelle. Ja, man versucht halt auch viel zu viel intern da irgendwie noch zu machen. Das wäre aber ein Punkt, sag ich mal, für die nächste Studie. Ja, also das ist natürlich jetzt für uns sehr wertvoll. Ja, wir können da jetzt natürlich sehr schön drauf aufbauen, dass wir sagen, oh, warum ist denn das eigentlich so? Ja.
Ist die schon in Planung, die nächste Studie?
Also richtig noch nicht, sagen wir es mal so. Also wir sind jetzt noch, also wir haben lange ausgewertet auch und muss ja immer sehr viele Korrelationen machen. Ja, wie hängt was zusammen an der Stelle? Und ich denke mal, wir zehren noch, sage ich mal, so ein bisschen an den Ergebnissen an der Stelle und konfrontieren natürlich das Ergebnis auch, konfrontieren unsere Kunden natürlich auch mit diesem Ergebnis und gucken, was da für ein Feedback jetzt kommt und auch was für Fragen dadurch dann entstehen. Und die fließen dann natürlich dann wieder rein. Ich denke mal, dass wir vielleicht mit dem Q4 anfangen, nochmal einen neuen Fragenkatalog zu machen, weil zu kurze Abstände bringt da an der Stelle auch nichts.
Jetzt muss man ja sagen, die Studie ist ja vor Corona aufgenommen worden, wie sagt man da?
Erstellt worden, abgefragt worden.
Ja. Was ist denn deine Hypothese? Was hat sich da jetzt schon was bei den Unternehmen aufgrund sozusagen der Zwangsdigitalisierung, die sie ja jetzt erfahren haben in den letzten Monaten? Glaubst du, dass sich da schon was verändert hat, also zu den Ergebnissen, die ihr da gefunden habt?
Ja, denke schon. Also Zwangsdigitalisierung ist, finde ich, ist das richtige Wort, weil die Unternehmen standen auf einmal davor, dass sie sich wirklich digitalisieren müssen, weil anders habe ich ja meine Kunden gar nicht mehr erreicht an der Stelle. Ja. Und ich glaube, dass so diese Reaktionszeiten, dass da die Unternehmen halt sehr stark dran gearbeitet haben, auch nicht nur schneller geworden sind, sondern auch höhere Qualität liefern und auch so in Richtung Same-Day-Delivery in der Richtung, also Lieferung am gleichen Tag, wenn man es bestellt hat oder sowas beim Endkundenmarkt, dass da viele Sachen wirklich gemacht worden sind. Ich denke auch nur daran, wie kann so ein Unternehmen eigentlich weiter bestehen, wenn die Leute oder die Mitarbeiter nicht mehr ins Unternehmen reingehen. Ja, also da ist auch eine Zwangsdigitalisierung, eine interne Zwangsdigitalisierung stattgefunden, ja, dass auf einmal gesagt worden ist, oh, wir müssen remote arbeiten, wir brauchen Remote-Zugänge, wir müssen halt, irgendwie brauchen wir eine Plattform an der Stelle, wo wir unsere Daten, Dokumente etc. austauschen, ja, wenn wir alle von zu Hause arbeiten. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo sich die meisten Unternehmen erstmal mit auseinandersetzen mussten. Ich meine, Homeoffice gibt es immer mal, aber nicht in solchen Massen. Ja. Also das war wirklich auch nochmal ein unheimlicher Sprung. Hat aber auch viel mit Vertrauen an der Stelle zu tun, ja, dass sowas dann auch funktioniert, weil man muss sich mal vorstellen, dass man ja gar keinen richtigen Zugriff mehr auf die Mitarbeiter dann hat. Ja. Man digitalisiert jetzt alles, die können von zu Hause arbeiten, aber ob jemand arbeitet, kann ich jetzt nur noch an den Ergebnissen messen. Ich glaube, das hat auch wieder so ein bisschen so ein Mindchange hat das hervorgerufen, dass wir wirklich vielleicht auch ein bisschen agiler denken und ein bisschen so die Arbeitszeiten entzerrt haben, weil jeder natürlich auch Familie oder die meisten Familie haben, wo sich noch irgendwo drum kümmern müssten. Also Schule ist ja auch so ein Zwangsdigitalisierungsproblem. Die standen ja auch auf einmal vor dem Nichts, ja, weil die Schüler nicht mehr zur Schule gegangen sind. Und da wird sich schon eine ganze Menge getan haben. Ich denke mal, wenn wir jetzt befragen würden, nochmal die Studie jetzt machen würden, würde wahrscheinlich ein leicht anderes Ergebnis rauskommen, dass halt der Reifegrad schon ein bisschen höher ist, ja, dass vielleicht auch die Kundenzufriedenheit ein bisschen höher geworden ist. Interessant wird das, glaube ich, nur, wie sieht das so, ja, ich denke mal so im halben, dreiviertel Jahr aus, ja, wenn die Wogen sich, sage ich mal, wieder geglättet haben und man kommt so langsam wieder in mehr so in von dem agilen Modus in den Effizienzmodus, ja, man musste schnell was tun, hat was einfach ausprobiert jetzt während der Corona-Zeit und es hat funktioniert super oder es hat nicht funktioniert, dann müssen wir halt was anderes machen, sind viele Tools auf den Markt gekommen etc. Aber wie sieht das im Dreivierteljahr aus? Das finde ich interessant. Ja, hat sich das dann wieder so normalisiert? Ja, geht man wieder ins Labor und entwickelt was? Oder hat man daraus, ich will mal wirklich sagen, gelernt, dass man schnell reagieren muss auf die Anforderungen? Ja, und in der Corona-Zeit war die Anforderung, ich muss meine Kunden erreichen, ohne dass der Kunde, sagen wir mal, ins Geschäft geht oder ohne dass der Mitarbeiter ins Büro geht oder sowas in der Richtung. Ja, also das sind so diese Themen und ich meine, jetzt ist das meiste ja wieder offen oder es öffnet sich immer mehr. Ich hoffe nicht, dass wir in alte Verhaltensmuster jetzt wieder zurückfallen.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Wir haben da im Vorgespräch ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Ihr habt ja auch eigentlich rausgekriegt, dass die Unternehmen auch gesagt haben, dass auch ein Teil, also dass auch die entsprechende Kultur in den Unternehmen fehlt.
Ja.
Ne? Und Kultur ist ja, also für mich zumindest, ist ja die Summe der Haltung der einzelnen Menschen, die in so einem Unternehmen, in so einer Organisation arbeiten. Wie guckt ihr denn da drauf? Also was hat das alles mit dem Thema Haltung, mit Kultur zu tun?
Ja, ich habe da ein schönes Beispiel aus dem privaten Bereich. Das fällt mir jetzt gerade so ad hoc ein, wo die Lehrer jetzt auf einmal angehalten worden sind, vielleicht digitalen Fernunterricht zu machen. Und ich tatsächlich im erweiterten Bekanntenkreis die Rückmeldung gekriegt habe, wie digitaler Unterricht. Also ich hoffe, das hört ja schnell wieder auf. Und ich bin Pädagoge und ich lasse mich nicht filmen. Ja, also das ist eine Haltung, sage ich mal, wo ich denke, Moment, ja, du bist Pädagoge, das ist auch richtig, aber haben wir jetzt eine Sondersituation, ja, und jetzt beschleunigt das Ganze und B, warum stellt man sich nicht nach und nach wirklich auf digitales Arbeiten ein und probiert das einfach mal aus? Ja, also bevor Ablehnung immer kommt, ja, warum testet man die Sachen nicht aus? Und ich glaube ganz einfach, dass diese Haltung, also diese Unternehmenskultur, dass das ein unheimlich wichtiger Aspekt ist, weil es wird doch heutzutage noch sehr viel Top-Down einfach entschieden. Es gibt zwar Entwicklerteams, die einen Freiraum haben, aber das ist immer die Frage, wie groß ist der Freiraum? Und die zweite Frage ist, man sagt immer so schön, ja, bei uns sind Fehler schon erlaubt und sowas, das ist gar kein Problem. Ja, also natürlich sind wir agil. Die Frage ist nur, wie oft wird ein Fehler verziehen? Ja? Wer misst denn, sage ich mal so in Richtung Broken Skateboards, ja? Wer misst denn eigentlich, wie viele Fehlversuche jemand gehabt hat? Ja, und sagt immer, die haben 10 Fehlversuche, die sind super, weil die haben sie immer wieder probiert. Ja, anstatt den zu küren, der nur 2 Fehlversuche hatte an der Stelle. Und das braucht natürlich Mut, ja, es braucht viel Vertrauen, ja, das braucht halt wirklich eine Kultur, dass man immer dieses Advisory in der Richtung, dass man halt Hilfe zur Selbsthilfe mehr gibt, als Top-Down-Entscheidungen zu machen. Und ich denke mal, gerade so im Mittelstand müssen wir da noch eine ganze Menge aufholen an der Stelle.
Ja, das glaub ich auch. Spannend ist doch aber eigentlich, dass die Unternehmen das ja selber erkannt haben. Ne? Also gerade in eurer Studie das ja auch wirklich so identifiziert haben. Das heißt, die wissen ja eigentlich schon, dass sie an ihrer Kultur was ändern müssen. Warum passiert denn da nicht mehr? Was ist denn deine Hypothese?
Also Hypothese ist da wirklich, dass die Unternehmen erkennen das. Und ich hatte ja auch anfangs gesagt, das ist inzwischen schon, digitale Transformation ist ein strategischer Wettbewerbsfaktor. Das haben alle Unternehmen eigentlich erkannt. Ich glaube nur, dass die Mitarbeiter an der Stelle, dass das noch ein Problem ist. Ja? Dass sie gerade die Schulung der Mitarbeiter auf neue Arbeitsweisen, auch neue Tools und dieses Zusammenarbeiten, dass das noch gar nicht so richtig in den Unternehmen angekommen ist. Ja? Ich glaube, in den Chefetagen, da hat man schon ein gutes Mindset dafür, nur das dann wirklich bis zum letzten Mitarbeiter dann nach unten runter zu drillen, ja, also, dass man wirklich, dass das bei jedem angekommen ist, ja, dass eine Unternehmenskultur sich auch irgendwo verändern kann, ja, und dass eine Arbeitskultur sich auch verändern kann. Ich glaube, da ist noch eine Menge zu tun. Man sieht es auch daran, dass ich sage mal, Kultur und Know-how geht so ein bisschen Hand in Hand an der Stelle, weil wenn ich das Know-how habe, aber nicht die richtige Kultur, dann komme ich nicht weiter. Wenn ich die richtige Kultur habe, mir das Know-how fehlt, dann komme ich auch nicht weiter. Also das ist auch das muss ich wirklich, muss ich sehr gut ergänzen an der Stelle. Und wenn man sieht in der Studie, dass die Unternehmen halt sehr stark auch nach außen gucken inzwischen, um wirklich das fehlende Know-how einzukaufen, dann sagt mir das auch, ich kaufe dann auch ein Stück eine andere Kultur auch irgendwo ein oder irgendwie versuche, etwas Neues, frischen Wind da reinzubringen. Dann.
Was würde denn, also glaubst du, dass das den Unternehmen wirklich hilft, wenn man von außen sich da jetzt Know-how einkauft? Oder welche Ideen habt ihr auch mit euren Kunden, wie man denen helfen kann, quasi die Haltung ihrer Mitarbeiter zu ändern?
Ja, also Schulungsmaßnahmen, Change Management ist so ein Riesenpunkt an der Stelle. Ja, also wirklich die Veränderung begleiten, ja, über einen langen Zeitraum, und zwar nicht One-Shot, ja, dass man sagt, so, jetzt machen wir mal einmal eine Schulung und jetzt sind wir alle agil, oder wir haben jetzt eine neue Kultur, ja, wir haben jetzt neue Werte oder irgendwie sowas in der Richtung, das mal aufzustellen, sondern das ist ein Prozess. Ja, das heißt ja Transformation. Transformation ist ja nicht ein Big Bang an der Stelle, sondern das ist ein Prozess, der kann auch mal über Jahre dauern. Ja, und vielleicht ist das Bewusstsein auch noch nicht ganz da, ja, dass dieser Change-Prozess, dass der halt eine ganze Zeit andauert und dass man wirklich die Mitarbeiter mitnehmen muss. Das ist so die eine Sache, dass man sie auch vielleicht schulen muss, ja, dass man vor allen Dingen die Führungskräfte dann nochmal in der Richtung nochmal schulen muss, ja, und die auch nochmal mitnehmen muss. Am besten auch nochmal mit externer Hilfe, ja, sei es durch Dienstleister externe, ja, sei es durch Unternehmenskooperationen oder sei es durch Forschungskooperationen beziehungsweise Kooperationen mit anderen Universitäten oder sowas in der Richtung, ja, dass man da wirklich diese Veränderung, diesen Change auf einen langen Zeitraum begleitet. Also ich glaube, das ist so der Schlüssel, dass man nicht so diese Kurzfristigkeit da drin sieht, ja, dass man sagt, so, jetzt machen wir einmal was und dann ist es, da hat es sich damit getan, sondern dass man wirklich das auf lange Sicht trainiert, ja, und dann muss man auch an einer Stelle anfangen, ja, nicht vielleicht mit dem ganzen Unternehmen, ja, dass man sagt, so, jetzt machen wir alles neu hier, sondern dass man einfach mal anfängt mit einem kleinen Team. Ich habe jetzt gerade einen Kunden, wo wir das gerade auch verproben, ja, die sagen auch, wir müssen uns irgendwo verändern. Und man hat jetzt mal so ein cross-funktionales Team erstmal gebaut aus IT-Leuten, Business-Leuten, die sich so selbst organisieren und wo man denen halt einen großen Freiraum gegeben hat, ein großes ein Budget gegeben hat an der Stelle und wo man einfach mal sagt, entwickelt mal was Neues und lasst mal die vorherige Unternehmenskultur, wie wir was gemacht haben, lasst das mal beiseite. Man muss da aber sagen, da haben wir aber auch ein paar neue Mitarbeiter reingesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen mal so ein bisschen frischen Wind von außen reinholen.
Also meine Erfahrung ist ja auch da, dass das im Prinzip immer eine Mischung aus Kultur und Know-how ist oder Haltung und Know-how ist. Ne? Ja. Ich glaube, man muss auch gewisse Sachen muss man auch wirklich einfach mal lernen, also Methoden und sowas. Und gleichzeitig aber auch so ein Mindset haben oder entwickeln, das dann dazu auch zu dem Know-how passt.
Ja, genau. Ja. Deswegen sage ich, das muss Hand in Hand gehen, ja.
Ja. Genau. Und ich glaube auch, wenn das nicht so ein bisschen grassroot-mäßig auch sich von innen raus entwickelt, dann ist es auch nicht sehr nachhaltig. Also das ist auch, was wir festgestellt haben. Ne?
Nee, das funktioniert nicht. Also wie gesagt, dieses Top-Down, ja, so nach dem Motto, wir sind jetzt mal, wir machen das jetzt so und wir sind jetzt anders, ja, das funktioniert nicht. Das muss von innen rauskommen. Und ich glaube auch, das Know-how ist viel schneller zu erlernen, ja. Also ein bestimmtes Wissen zu bestimmten Technologien oder sowas irgendwie anzueignen. Ich glaube, das geht viel schneller, als Verhalten zu ändern. Ja, also ich meine, das liegt in der Natur der Sache auf der einen Seite, aber so das muss immer wieder trainiert werden, immer wieder gezeigt werden. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn wir solche Projekte haben, wo es um Verhaltensänderungen geht in der digitalen Transformation, dann sind so in jedem Meeting sind immer so, sag mal, 3-4 Folien oder so, es sind immer oder 3-4 Schlüsselsätze, die werden immer wieder erzählt. Ja, immer wieder, damit sich das immer wieder einprägt, immer wieder und immer wieder, ja, und nicht nach dem Motto, wir machen jetzt was Neues, sondern nein, ja, wir machen das Alte nochmal, beziehungsweise das, was wir letztes Mal gelernt haben oder gezeigt haben, ja, das zeigen wir nochmal und das muss sich halt mit der Zeit, muss sich das einschleifen, ja. Es dauert halt, das ist halt, man kann es nicht von jetzt auf gleich machen, auch wenn so in der Corona-Zeit einige Dinge beschleunigt worden sind, aber ich glaube, da ist so die, wenn man jetzt von Know-how und Haltung sprechen würde, ist, glaube ich, so die Know-how-Seite, die ist extrem beschleunigt worden. Ja, also gerade was die neue Technologien oder die Digitalisierung von der Automatisierung bis Remote Work etc. betrifft oder auch E-Shops und sonst was in der Richtung. Das ist sehr schnell passiert. Ich glaube, so bei der Haltung, beim Verhalten hat sich auch was getan, aber sag mal, nicht proportional dazu, ja. Nicht im gleichen Maße.
Gut, vielleicht, was vielleicht aber also das beobachte ich teilweise bei Firmen, die ich jetzt vorher auch wirklich für sehr träge eingeschätzt habe, die dann jetzt gesagt haben, oh, wenn wir 3 Tagen haben wir Teams eingeführt, wir sind total toll, was wir alles können. Ich glaube, vielleicht hat es aber das dazu geführt, dass den Mut zumindest mal was Neues auszuprobieren, jetzt quasi, wenn man sozusagen Zwangsmut haben muss.
Zwangsmut, ja.
dass man jetzt vielleicht daraus auch mal jetzt in Zukunft vielleicht auch anders auf solche Change-Prozesse guckt und ja, jetzt einmal einfach den Proof of Concept hatte, ne? Sagt, okay, den mussten wir jetzt irgendwie. Ist das vielleicht ein deutsches Problem? Du hast es eben schon mal ganz am Anfang schon mal von unserem Gespräch angesprochen, ne? Wenn man sich solche Auswertungen wie auch jetzt anguckt, ist das so ein dieses, irgendwas muss mal irgendwann mal fertig sein? Also man braucht irgendwo ein Ende. Ist das deutsch? Ist das
ja, typisch deutsch? Ja, ich glaube schon. Das ist typisch deutsch. Das ist so dieser Perfektionismus, den wir haben. Der ist ja auch gut. Ja, ich meine, ich glaube, der ist auch gut. Der tut uns auch insgesamt gut. Und das ist ja auch ein Teil, sag ich mal, der deutschen Kultur irgendwo, ja? Dieser Perfektionismus. Aber was ich meinen Mitarbeitern immer da an der Stelle sage, ist so, da muss man mal alle 5 gerade sein lassen. Ja, muss auch mal ein bisschen den Mut haben, auch mal loszulassen und zu sagen, ja, ist halt schief gegangen. Machen wir halt nochmal neu. Ja, ist nichts passiert. Ja, hat keinem wehgetan an der Stelle. Ja, beim Kernkraftwerksbau würde ich sowas jetzt nicht unbedingt machen. Ja, aber sagen wir bei anderen Dingen, da wäre das angebracht, diesen Mut wirklich mal zu haben und dieses Loslassen. Ja,
ich glaube. Ja, ich denke, Mut ist sicherlich wichtig, also über den eigenen Schatten mal zu springen, über den eigenen Tellerrand zu gucken. Na, du hast ja ein paar Mal schon angesprochen, Kollaboration, ne? ob das intern ist, so cross-funktionale Teams, also allein schon mal innerhalb der Unternehmen zu gucken, aber auch mit anderen Unternehmen vielleicht auch mal zusammenzuarbeiten, da den Mut zu haben, jetzt auch nicht zu klammern, ja, und zu sagen, ihr kriegt meine Infos nicht, um damit was Besseres hinzukriegen. Das ist ja alles im Zeichen eigentlich der Kundenzentrik, das hast du ja auch schon mal gesagt, ne? Ich glaube, dass, wenn ich mich doch, und wenn ich jetzt nicht mehr sozusagen für mein Pflichtenheft oder meinem Pflichtenheft zuliebe was mache, und das möglichst exakt abhake, sondern eher immer wieder zu gucken, für was mache ich das denn grundsätzlich, ne? Und das Teil der Haltung wird, ne? Dann ist man ja auch bereit, ne? Weil ich meine, Fehler ist ja, ich weigere mich immer so ein bisschen, dieses Fehler oder Fehlerkultur zu nennen. Ich glaube, es ist eher so die Kultur des Scheiterns. Weil ich meine, Fehler ist natürlich ganz ehrlich, beim Atomkraftwerk, wenn du da den falschen Knopf drückst und das Ding geht um die Ohren, das geht nicht. Ja.
Ja.
Ja, aber nur mit einer Hypothese mal ranzugehen, ne? Zum Beispiel auch in der Produktentwicklung oder im Marketing und dann zu messen und zu gucken, ob die Leute das irgendwie cool finden, das hat ja nichts mit einem Fehler zu tun, weil das wusste ja keiner vorher besser, sondern das hat was damit zu tun, dass man irgendwo mal einen Weg geht und den zur Not auch wieder korrigiert.
Vielleicht ist das auch ein Punkt, ja, was du jetzt gerade sagst, dass man nicht von Fehlern, sondern von Scheitern oder von Versuchen oder sowas spricht, ja, dass wir schon automatisch sagen, das ist ein Fehler, das machen wir nochmal neu. Ja, vielleicht ist es einfach nur ein Versuch gewesen, ja, wo wir daraus gelernt haben, dass es so nicht funktioniert, ja. Jetzt wissen wir, wie es richtig geht, ja. Ja, ist ja genau, vielleicht was Positives, ja. Wir sprechen vom Fehler, ne?
Genau. Und ich glaube, das ist so, ne? Und ich glaube, im Angelsächsischen gibt es ja, glaube ich, Failure und Mistake, ne? Das sind zwar auch völlig unterschiedlich benutzte Wörter. Und ich glaube, die reden immer von Failure, wenn sie davon sprechen, dass die Leute tatsächlich mit einer Hypothese rausgehen und dann überprüfen, ob die richtig war, ne, das ist ja Grundlage von agilem Arbeiten, eigentlich immer wieder zu gucken, hat das funktioniert, wir verproben das und wenn nicht, dann korrigieren wir es halt. Und was wir machen, ist, wir lernen permanent. Ne? Ich glaube, das ist ja ein Grund, glaube ich, oder mit eine Grundhaltung, die man als sich transformierendes Unternehmen braucht, ne, dass man einfach die Bereitschaft hat, nicht Wissen zu verwalten, sondern also eine Organisation zu werden, die lernen kann, ne, und die permanent lernt.
Ja, also lernen, also aus den Versuchen, sage ich mal, zu lernen, ob sie jetzt positiv gelaufen sind oder negativ, sei dahingestellt, aber wirklich daraus zu lernen, auch viel von anderen zu lernen, ja, nach rechts und links zu gucken. Und da gibt es noch einen Punkt, du hast mich jetzt gerade noch drauf gebracht, der in der Studie auch sehr interessant war. Und zwar so, wie man denn damit umgeht mit dem Lernen und fehlendem Know-how und etc., ja, und ein recht großer Punkt war auch, dass Know-how beschafft wird durch den Einsatz von Dienstleistern an der Stelle, die eine Sache, und die andere Sache war durch auch Kooperationen, sag ich mal, mit anderen Unternehmen. Und da glaube ich, dass das irgendwie, dass wir da wahrscheinlich in der Fragestellung nicht ganz trennscharf waren. Das haben wir jetzt gelernt, das werden wir nächstes Mal auch machen, weil ich glaube, dass diese Beschaffung über andere Unternehmen mit Kooperationen ist mehr so ein Dienstleistergedanke an der Stelle. Ich glaube nicht, dass das in der Fülle, ja, weil da sehr viele haben gesagt, stimmt voll zu, ja, trifft voll zu, dass in der Fülle Wissen geteilt wird. Ja, also dass ein Unternehmen sich hier so stark öffnen und das Wissen so stark teilen mit einer, ich sag mal, Kooperation, wo es vielleicht noch niemals einen Vertrag gibt oder sowas, wo man einfach sagt immer, wir ziehen mal an einem Strang und wir tun uns mal zusammen und entwickeln mal was gemeinsam an der Stelle, weil es eine Win-Win-Situation ist. Ich glaube, das ist noch ein bisschen so ein Wunschdenken auch, ja, weil da, das ist so das A, das Wissen preisgeben, was du gerade gesagt hast, ne? Dieses Wissen teilen und so, das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was wir so haben. Wir wollen ja als Deutschen, wir wollen ja mehr besitzen als benutzen, ja, immer. Das ist ja auch so ein Thema, ja. Wir wollen ja alles haben, selber haben, ja. Da ich so aus der IT da komme, der Server muss im Keller stehen, ne? Nicht in der Cloud, da weiß ich ja gar nicht mehr, wo er ist, ja. Die Daten sind trotzdem da, aber das steht halt nicht im Keller, ja. So dieses Wissen teilen und dieses Preisgeben, dieses Öffnen und das vielleicht aus, dass man sagt, 1+1 macht nicht 2, sondern 3, ja, weil sich 2 zusammentun. Das ist, glaube ich, so ein Thema. Das ist noch so ein bisschen so ein Wunschdenken. Ich glaube, das wird auch ein bisschen zu rosa gesehen. Ja, oh, da passiert schon eine ganze Menge, aber ich glaube, so richtig viel passiert da nicht. Das sind immer noch, sag ich mal, abgegrenzte Dienstleistungen, die sich vielleicht zusammentun und man sagt dann, okay, die einen haben das gemacht, die andere Firma hat das gemacht und jetzt gehen wir irgendwie auf dem Markt, aber dann wieder mit gleichen Labeln oder sowas oder mit unterschiedlichen Labeln so rum. Ich glaube nicht, dass das irgendwie wirklich so, dass man so kollaboriert mit den Unternehmen, wie es eigentlich vielleicht auch in anderen Ländern gemacht wird. Ja, gucken, muss nur mal in Richtung USA gucken oder so. Ja, da läuft das ein bisschen anders.
Na gut, ich glaube, da gucken wir ja traditionsgemäß gerade in der IT immer hin.
Ne? Ja.
Und dann braucht das halt auch mal ein paar Jährchen länger, bis es dann hier ist. Also da wollen wir ja vielleicht die Hoffnung noch nicht aufgeben.
Nee, auf gar keinen Fall die Hoffnung aufgeben.
Sven, wenn wir jetzt einfach nochmal, wenn du jetzt nochmal, fangen wir mal an, das mal selber so zu machen. Jetzt machen wir ein kleines Recap. Wenn du so eine Studie nochmal machen würdest, was glaubst du, welche Hypothese war falsch? Wo bist du? Wo würdest du sagen, würdest du das anders machen? Also aus welchem Fehler würdest du lernen? Aus welchem, oh Gott, wie sage ich denn das jetzt? Genau, aus welchem Scheitern? Bist du irgendwo gescheitert oder würdest du es genauso nochmal machen?
Also vom Vorgehen her haben wir eine ganze Menge gelernt. Wir sind auch ein paar Mal gescheitert. Deswegen hatte ich das auch so gesagt. Wir haben das halt vorher schon ein paar Mal verprobt, ja. Und muss man ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal hatten wir dann alle lange Gesichter so ein bisschen, haben gedacht, nee, so funktioniert es dann doch nicht. Da haben wir auch viel rausgelernt. Ich denke, so wenn ich das Ergebnis jetzt von der Studie angucke, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir an irgendeiner Stelle gescheitert sind, sondern ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge daraus gelernt, sodass wir für die nächste Studie an einigen Stellen einfach nochmal eine Ebene tiefer gehen können oder die Fragen ein bisschen präzisieren können oder ein bisschen anders gestalten können, um wirklich beim nächsten Mal nicht nur einen Vergleich zu bekommen, sondern noch ein paar mehr Insights, ja, die vielleicht interessant sind an der Stelle. Ja, also wie ich gerade angesprochen habe, dieses Thema so, man kauft sich Dienstleister ein und die Kooperation mit Firmen oder so, dass das so ein bisschen verschwimmt an der Stelle, das würden wir halt noch mal ein bisschen anders auftrennen, ja. Das würden wir noch mal ein bisschen anders dann die Fragestellung machen, um da wirklich ein bisschen mehr zu schärfen. Aber sonst, also ich freue mich, wenn die nächste Studie kommt. Ja, wenn wir wieder anfangen.
Genau, und wir dann über das Ergebnis hier wieder schön
uns
austauschen können. Sven, super, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es super spannend. Ich habe eine Menge gelernt heute. Finde das auch euer Engagement da klasse an der Stelle. Sag nochmal ganz kurz unseren Hörern, wo kriegt man die Studie, wo kann man die nachlesen? Ich meine, wir schreiben es nochmal in die Shownote, aber sag das vielleicht nochmal schnell.
Also die Studie ist bei uns auf der Webseite zum Runterladen, also bei www.campana-shot.com. Da kann man die komplette Studie auf jeden Fall runterladen. Ansonsten sage ich mal, ich bin auch bei LinkedIn ganz gut, sage ich mal, präsent. Mich einfach anschreiben, ich kann die auch einfach verschicken.
Super, das finde ich gut. Ich finde auch toll, dass ihr das, dass ihr die Ergebnisse auch so frei teilt, dass wir da alle was von haben. Finde ich, da habt ihr schön an eure, habt ihr eine schöne Kultur, was das angeht.
Dankeschön.
Das Know-how habt ihr alle mal. Ja. Sven, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier über eure Studie zu sprechen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns, gebt mir einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns, shared uns. Ihr findet uns auf allen üblichen Portalen wie Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts. Und ja, Sven, vielen Dank für deinen Besuch und ja, tschüss. Macht's gut. Ja,
vielen Dank. Tschüss.